Ich habe euch am Anfang ein bisschen herausgefordert. Wie gucke ich mein Leben an? Wie betrachte ich es? Wie bewerte ich es? Wie zufrieden bin ich mit meinem Leben? Schwere Fragen, nicht vom Wortlaut her, aber vom Gewicht. Was macht mein Leben aus? In dem Lied, das wir gerade gesungen haben, ist ja auch etwas von dem Verlangen, ist vom Verlangen die Rede, von der Sehnsucht, die wir alle auf irgendeine Art und Weise auch in unserem Herzen tragen. Die Sehnsucht nach Leben. Wir feiern heute christlichen Gottesdienst. Und von daher hat natürlich diese Frage und vielleicht auch eine Antwort, wenn es die denn so einfach gibt, natürlich etwas mit unserem christlichen Glauben und im Mittelpunkt mit Jesus Christus zu tun. Und ich lade euch ein, da einfach nochmal ganz persönlich hinzuhören und die eigene Frage und die eigenen Dinge, die euch bewegen, da nochmal so mit hineinzunehmen. Einsteigen möchte ich mit dem, was ihr hier vorne seht. Jetzt weniger mit dem, was hier oben steht. Wir feiern ja nachher das Abendmahl miteinander, sondern was hier ein bisschen extra steht, obwohl es auch dazu gehört. Das Brot. Wisst ihr eigentlich, wo das Brot herkommt, wer es erfunden hat? Die Schweizer waren es nicht. Eine Idee? Also, damit man zum Brot kommt, braucht man ja zwei Dinge. Zum einen braucht man einen Backofen. Sonst funktioniert das nicht. Und Sauerteig. Sonst funktioniert es auch nicht so richtig. Wer hat es erfunden? Die Ägypter waren es. Vor gut 5000 Jahren. Und nach den heutigen Erkenntnissen und Forschungen wissen wir, es gab sogar schon große Bäckereien und über 30 Brotsorten. Das kommt natürlich bei Weitem nicht an das heran, was wir in Deutschland hier haben, aber immerhin. 5000 Jahre und älter, so unsere Kenntnisse, ist das Brot. Und es gibt es immer noch. Ich weiß nicht, viele von euch werden heute zum Frühstück vielleicht Brot gegessen haben. Es gehört für die meisten von uns mehr oder weniger zum Leben, sehr selbstverständlich dazu. Und wer spätestens in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren ist, hat es auch noch nie erlebt, dass es an Brot mangeln könnte. Der Tisch ist so in unserer Lebenserfahrung hier immer gedeckt. Es gibt immer alles und vor allen Dingen natürlich auch Brot. Wenn ich manchmal auf Erzählungen höre von Großeltern oder Urgroßeltern oder irgendwelche Dinge lese, dann merke ich, meine Erfahrung ist längst nicht die Erfahrung von allen Menschen. Es gab auch immer Zeiten, in denen es selbst am lebensnotwendigsten gemangelt hat. Wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir Geschichten von Menschen, für die das manchmal ähnlich war, für die das Brot nicht einfach selbstverständlich war. Das ist auch irgendwie klar. Vorderer Orient vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren, da waren die Menschen natürlich viel, viel abhängiger von den Abläufen der Natur, als wir das heute sind. Und in schlimmen Zeiten, entweder weil es nicht regnete oder andere Dinge waren oder weil menschlich sich was zugetragen hat, war Brot, eben das Lebensnotwendige, nicht automatisch selbstverständlich. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir natürlich auch von Jesus. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, in den Evangelien, die wird 7-mal erzählt. Weiß das jemand? Das ist ungewöhnlich. Das ist die einzige Geschichte, die 7-mal erzählt wird. Die Vermehrung des Brotes, das Brotwunder, mit den vielen Menschen, 3.000 oder 5.000 oder irgendwie so, die kommt im in den Evangelien 7-mal vor. Das gibt schon einen Hinweis darauf, wie wichtig den ersten Christen, der ersten Gemeinde, dieses Ereignis gewesen ist. 7-mal, an dem der Herr Jesus aus nichts, möchte man fast sagen, aus ganz wenig etwas macht, das für alle reicht. Wie er die wenigen Gaben nimmt, so wird es in der einen Geschichte erzählt, aus der Hand eines Jungen, ganz bisschen Brot, etwas Fisch, und wie er das dann in Händen hält, dem Vater, dem Schöpfer dankt und wie er es austeilt an jeden, bis jeder was hat, bis es reicht. Und im Nachklang dieser Geschichte finden wir dann dieses Gespräch oder diese Auseinandersetzung. Also als diese ganze Geschichte vorbei ist, sagten sie zu ihm, das sind jetzt nicht die Jünger, sondern so die Menschen, die da drumherum sind, hauptsächlich auch die Gelehrten, frommen Gelehrten. Sie sagten zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Also, wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Den Satz muss man nochmal lesen, der ist ein bisschen verzwickt. Denn das Brot, das vom Himmel kommt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie, gib uns von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle irgendwie beten gelernt habt. Und wer im Laufe seines Lebens beten gelernt hat, der kommt um diesen einen Satz ja auch nicht herum. Was heißt, kommt nicht herum, sondern der hat diesen einen Satz auch gelernt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die eine Bitte aus dem Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus ging davon aus, dass in den wenigen Sätzen seines Gebets alles enthalten ist, was wir benötigen. Auch das tägliche Brot. Die theologisch Gelehrten streiten seitdem, wie dieser Satz eigentlich zu übersetzen oder auszulegen, zu übersetzen ist. Vielleicht so. Unser Brot für morgen gib uns heute. Unser Brot für morgen gib uns heute. Also das hat natürlich mit dem Alltag der Zeit zu tun, dass eben heute Brot gebacken wird und man braucht all die Zutaten und dann ist das für den nächsten Tag da. Dahinter steckt ja der Sinn und auch diese Erfahrung, dass Gott das gibt und ich mir für den morgigen Tag keine Sorgen machen muss, dass ich leben kann. Unser Brot für morgen gib uns heute, also so etwa in diese Richtung. Dass wir genug haben und ruhig schlafen können, weil wir wissen, für den morgigen Tag ist gesorgt. Merken wir, das kommt schon so ein bisschen an unsere Eingangsfrage heran, oder? Wie gucke ich mein Leben an? Was durchzieht mein Leben? Was prägt mich? Sorgen oder Gewissheit? Na, vielleicht ist das auch gar nicht immer ein ausschließendes Oder. Diese Vaterunser-Bitte sagt, das, was wir Leben nennen, versteht sich nicht einfach von selbst. Unsere Lebenswelt ist zerbrechlich. Sie könnte jederzeit einstürzen. Dass es reicht für morgen, ist eine Gabe. Und damit es reicht, darum beten wir. Und wer betet, der spürt, entschuldigt, wer betet, der spürt, ich habe es am Ende doch nicht in der Hand. Martin Luther hat das dann zum Ausdruck gebracht, dass im Brot alles Nötige zum Leben enthalten ist, das zum Überleben Nötige, um das wir bitten, wenn wir um das tägliche Brot bitten. Im kleinen Katechismus, ich habe den auswendig gelernt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die Älteren vielleicht auch noch, kleinen Katechismus kommt ja auch die Auslegung Luthers zum Vaterunser vor. Und danke dir, Jan. Ja. Und Martin Luther macht das dann so, dass er immer eine Bitte nimmt und dann fragt, was ist denn das eigentlich? Und dann auch, wie können wir das verstehen? Und zu dieser Brotbitte heißt es da, unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist das? Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte allen bösen Menschen. Also sind nicht die Verbrecher hier gemeint, sondern böse Menschen in diesem Zusammenhang heißt all den Menschen, die von ihrer inneren Natur her gar nicht mit Gott verbunden sind. Also im Prinzip könnte man sagen hier alle Menschen. Nach Luthers Verständnis. Gib uns das tägliche Brot auch ohne unsere Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte allen Menschen, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Und dann, was heißt das denn, tägliches Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen und Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromm heißt hier in der Sprache des 16. Jahrhunderts etwas so wie gute, taugliche. Also gute Eheleute, fromme Kinder, zu etwas zu gebrauchende Gehilfen, tauglich. Gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Wirklich umfassend. Wirklich das Nötige. Wenn es drauf ankommt, brauche ich nicht den Überfluss. Aber das brauche ich. Ich brauche Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Gesundheit ist auch nicht schlecht. Ich brauche einen Rahmen, in dem ich sicher leben kann. Luther schreibt hier, gute Regierung. Und noch größer, ich brauche das, was wir heute so Frieden nennen. Also eine Lebensperspektive, die sagt, es lohnt sich. Ich kann weiterleben und arbeiten und gestalten und denken. Also, das brauche ich. Vor allen Dingen Menschen und eine äußere Ordnung, die mir zum Leben hilft. Am Ende ist es das, was wir brauchen. Und betende Menschen haben das auch verstanden. Was ich brauche, ist Gabe, ist Geschenk, ist im christlichen Sinne Wunder, erhörte Bitte. So lehrt Jesus beten und erweitert unseren Blick. Das alles gehört zum Leben. Und Jesus erklärt dieses irdische Leben, unser Alltag, das Weltliche, das Brot, ist Gott wichtig. Er kümmert sich. Und die Antwort? Wenn Jesus Brot in die Hand nimmt, so wird es uns immer wieder erzählt, dann dankt er. Das werden wir gleich auch beim Abendmahl nochmal so symbolhaft ja sehen und hören. Jesus dankt jedes Mal und viele von euch haben das sicherlich auch in ihrer Gewohnheit drin, am Tisch zu beten, Danke zu sagen. Und Jesus spricht den Segen über den Gaben. Und übrigens, darin wird er ganz menschlich. Er wird an dieser Stelle zum Empfänger. Wer dankt, ist menschlich. Ich bin Mensch, das heißt begabt, beschenkt, empfangender. In der Regel viel mehr empfangender als machender. Wer nicht danken kann, ist arm dran, weil er sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Und das, was ich gleich esse, ist Gabe. Nicht belangloses Ding, nicht einfach achtlos verspeist, sondern mit Dank empfangen. Und wer dankt, schaut eben auf den Geber der Gabe, auf den großen Brotgeber. Und die Gabe verweist uns immer auf Gottes Großzügigkeit. Wer dankt, tut einen Schritt. Ich brauche das Brot, sagt der Dankende, aber noch mehr brauche ich den, der das Brot gibt. Ich habe gelesen, wusste ich nicht, im Englischen heißt Tischgebet to say grace. Also so viel wie, wir rufen die Gnade aus oder wir preisen die Gnade über dem, was wir hier haben. To say grace. Und dann wird Leib satt und Seele satt und das Herz froh. Say grace. O Gott, von dem wir alles haben, wir preisen dich für deine Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst. So zum Beispiel ein Tischgebet. Ein weiterer Gedanke, das merke ich jetzt immer, der ich zurzeit die meiste Zeit alleine lebe. Alleine essen ist blöd. Viel mehr Spaß macht es zusammen. Das merkt man nicht immer so. Aber man merkt es vor allen Dingen dann, wenn man allein ist. Kleiner Hinweis darauf, alle 14 Tage donnerstags essen wir hier zusammen. Einfach auch, weil wir merken, alleine essen ist blöd. Viel schöner mit anderen zusammen. Essen und Gemeinschaft haben immer etwas miteinander zu tun. Übrigens bei Jesus ja auch. Wie oft wird uns in den Evangelien erzählt, dass er am Essen ist? Aber wird uns irgendwo erzählt, dass er alleine ist? Nein. Immer irgendwie mit anderen zusammen. Er lässt sich einladen. Er ist irgendwo Gast in einem Haus. Und ganz oft wird dann so richtig aufgedeckt. Tischgemeinschaft ist für diese damalige Kultur sowieso ganz wichtig. Jesus pflegte diese Kultur und diese Gemeinschaft beim Essen, das Gespräch, die Musik dabei vielleicht, hoffentlich guten Wein, frisch gefangenen Fisch und knuspriges Brot. Gemeinsam. Und auch in der Erzählung, die wir jetzt im Kopf haben mit der Speisung der vielen, er lässt sie alle in Gruppen sich lagern. Keiner sitzt für sich alleine, sondern sitzen alle miteinander irgendwie in Gruppen zusammen. Sie essen zusammen. In der Auslegung Luthers heißt das hier, wir brauchen fromme Eheleute, Kinder, getreue Nachbarn, gute Freunde. Gemeinsames Essen ist Gemeinschaft. Und es bedeutet ja auch Anerkennung der anderen, Aufmerksamkeit für andere, geteilte Lebenszeit. Und es ist etwas, was wir, wenn wir es dankend und betend empfangen, vor dem Angesicht unseres Herrn tun. Wir werden Kumpanen. Eigentlich wollte ich euch heute so begrüßen, liebe Kumpanen. Denn das Wort Kumpane verbindet die Worte Panis, das Brot, mit Cum, miteinander. Der Kumpane ist der, mit dem ich das Brot teile. Also wenn wir nachher Abendmahl feiern, sind wir natürlich Kinder Gottes, aber in diesem Sinne auch Kumpanen. Jesus ist das Brot mit anderen. Er dankt, teilt und teilt aus. Und so brauchen wir das Brot und wir brauchen den anderen. Wir brauchen sein Ohr und er, der andere, wir brauchen sein Ohr und er braucht unsere Ohr und unsere Gemeinschaft. Bestimmt ist euch das auch schon aufgefallen, hier bei uns in der Gemeinschaft, aber auch woanders, essen wir ja immer wieder zusammen. Nachher draußen auch. Und kann man sich irgendwas Gemeinschaftliches, also hier bei uns vorstellen, ohne Essen? Irgendwie nicht so richtig. Und in dieser Tischgemeinschaft leben wir in der Spur Jesu. Ganz wichtige Gespräche werden oft am Tisch geführt. Bei Jesus. Er hörte zu. Er zeigte Interesse. Er sagte entscheidende Dinge. Und so kann das bei uns dann ja auch geschehen in unseren Hauskreisen, in der Wohnung, gemeinsam essen, im wahrsten Sinne des Wortes Raum haben, den Raum weit machen für die Geschichte von Menschen, vor Gottes Angesicht in seiner Nähe das Brot brechen, saying grace. Wir decken an den Tisch oder lassen uns zu Tisch bitten und teilen das Brot miteinander. Jesus kümmert sich auch um das tägliche Brot. In seinem Gebet lädt er ausdrücklich dazu ein. Und in seinem Handeln sehen wir es auch. Wir haben es in dieser Geschichte von den Speisung der vielen, dass ihm der Hunger der anderen nicht gleichgültig ist. Nun gibt es eine merkwürdige Erfahrung genau an dieser Stelle, wo Menschen erleben, dass Jesus sich um den Hunger kümmert. Sie biegen mit einmal an der falschen Stelle ab. Als die Menge nicht mehr hungrig war, kam ihnen der Gedanke, na das ist doch praktisch. Immer so gut versorgt zu sein. Das wäre doch praktisch, wenn Jesus das immer machen würde. So ein Abo auf Brot. sozusagen modern gesagt eine Brotwunder-Flatrate. Und das sagen sie Jesus auch. Sie erinnern ihn an Mose in der Wüste. Das hat ja damals auch schon jahrelang funktioniert. Jeden Morgen lag irgendwie Brot darum. Aber Jesus verweigert sich dieser Brotwunder-Flatrate. Diesem, das ist ja praktisch, Jesus, dass du da bist, dann sind ja alle Bedürfnisse unseres Lebens wunderbar gestillt. Jesus macht deutlich und sagt, nein, ich muss noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin noch nicht am Ziel. Das Ziel ist nicht, dass die Sehnsucht deines Lebens gestillt wird. Das Ziel ist nicht, dass du alle Bedürfnisse, die du jetzt gerade so hast und von denen du meinst, die seien jetzt alles, dass die erfüllt sind. Ich, sagt Jesus, bin nicht euer Brotkönig. Und er bremst die Enttäuschung oder die Begeisterung und enttäuscht die Hoffnung derer, die sagen, wenn wir Jesus haben, dann wird es alles im Leben gut. Wir leben nicht allein nur davon, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Bedürfnisse haben ja so etwas Merkwürdiges an sich. Wenn ein Bedürfnis gestillt ist, wird es gleich durch ein anderes ersetzt. In der Regel. Ich habe das bei mir selber gerade entdeckt. Ich habe mit meiner Frau, irgendwie kamen wir so ins Gespräch, weil sie ist so mit ihrem Auto nicht so ganz zufrieden und sagt, ach, ich hätte gern ein anderes. Und dann hatte ich vor einiger Zeit erzählt, dass ich eins gesehen habe, das ich ganz toll fand. Dann sagt sie, ja, wenn du denn Neues kaufst, dann kriege ich deins. Okay. Und seitdem fange ich an, so nach Autos zu gucken und denke, das ist doch eigentlich bescheuert. Also ich habe eins und das ist auch gut, da ist nichts dran kaputt und gar nichts und das läuft. Und dann gucke ich auf andere und denke, aber in dem anderen ist das noch drin, was ich nicht habe. Und dieses und jenes ist neue Technik, wenn ich das jetzt hätte. Und ich muss mich innerlich so immer am Riemen reißen und sagen, naja, ein neues Auto kostet halt nicht 500 Euro. Ne? Das mache ich nicht gerade mal so, sondern dann, ja. So ist es mit den Bedürfnissen. Ich habe was, als ich damals das Auto abgeholt habe, dachte ich, wow, klasse, guck mal, was ich für ein tolles Auto habe. Und jetzt denke ich, es könnte besser sein. Blöd. So ist es mit den Bedürfnissen. Und Jesus sagt, dafür bin ich nicht da, um immer wieder neu deine Bedürfnisse zu erfüllen. Du brauchst mehr als die Bedürfnisbefriedigung. Daher auch nochmal die Frage vom Anfang, wie guckst du auf dein Leben? Und warum kommst du unter Umständen auf die Idee, nee, so doll ist es nicht oder war es nicht? Könnte das unter Umständen daran liegen, dass du das Gefühl hast, nee, meine Bedürfnisse sind nicht alle erfüllt? Jesus sagt es sehr scharf. Was ihr braucht, ist mehr als das tägliche Brot. Ihr braucht das tägliche Brot, ja, aber wenn ihr das tägliche Brot habt, dann kann es sein, dass euch immer noch das Entscheidende fehlt. Dass ihr immer noch hungrig bleibt, dass ihr euch nach mehr dürstet, dass ihr eine tiefe Sehnsucht in euch spürt und es euch an Erfüllung mangelt. Was machen wir Menschen dann? Wir steigern den Nachschub an Brot. Das ist unsere moderne Gesellschaft. Immer mehr haben, immer mehr reinbuttern, immer schöner, immer besser. Das ist unser menschliches Umgehen mit unseren Bedürfnissen. Immer mehr haben, immer mehr nachschieben. Aber es löst das Problem unseres Lebens nicht. Und wir merken, dass Jesus von den Menschen damals nicht verstanden worden ist. Sie finden das ziemlich kompliziert, was er hier sagt. Es geht Jesus um Brot, aber nicht um das tägliche, das irdische Brot. Um was dann? Haben wir begriffen, dass dieses Brot einen großen Wert ist, ja, gewisserweise heilig ist, dann sollen wir jetzt hören, dass der Heilige Brot ist. Zum ersten Mal auf seinem Weg sagt Jesus, Zum ersten Mal sagt Jesus, ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Und das heißt ziemlich radikal, Jesus zerstört erstmal damit alle religiösen Vorstellungen der damaligen Zeit. Religiöse Vorstellungen von Gott damals und meistens auch heute funktionieren nämlich so. Da ist Gott. Und der kann was für dich tun. Aber dazu musst du ihm etwas geben. Damals durchaus sehr leibhaftig, du musst ihn füttern. Du musst ihm Opfer bringen. Dann tut er was für dich. Das war in der Antike teilweise sehr wörtlich gemeint. Man brachte den Göttern Futter und stellte sie sich als extrem hungrige Wesen vor. Man muss ihnen Nahrung opfern, dann tun sie etwas für uns. Vielleicht. Und Jesus zerstört diese Idee radikal. Er stellt sie quasi auf den Kopf. Ich bin die Nahrung, die ihr braucht. Nicht, ich brauche Nahrung von euch, sondern ihr braucht mich. Ich opfere mich. Ich gebe mich für euch hin. Ich will dafür da sein, dass euer Hunger gestillt wird. Jesus sagt das, ich bin das Brot des Lebens. Am Ende des Tages und am Ende des Lebens braucht ihr nicht irgendetwas, sondern jemanden. Nicht etwas, sondern mich. Am Ende des Tages bin ich es, der euren Hunger stillt. Ich bin das Brot, das vor dem Hungertod rettet. Ich bin das Brot, das für dieses anstrengende Leben stärkt, Kraft gibt und Mut macht. Ich bin das Brot, das euer Herz leicht und froh macht. Ich bin das Brot, das euch am Leben hält, auch wenn der Tod zuschlägt. Ich bin das Brot. Mich braucht ihr mehr als alles andere. Der Psalmbeter sagt schon früher, wenn ich nur dich habe und mir Leib und Seele verschmachten würde, dann hätte ich doch genug. Ich wäre dennoch geborgen, getröstet und gehalten. Wie guckst du dein Leben an? Reicht Jesus? Wir dürfen in dieses Vertrauen, in diesen Glauben mehr und mehr hineinwachsen. Natürlich haben wir menschliche Bedürfnisse. Und wir haben ja auch gehört und begriffen, dass Gott unsere menschlichen Bedürfnisse nicht egal sind. Er hat uns ja als solche Geschöpfe gemacht. Aber unser Leben ist mehr. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn Menschen davon erzählen, dass sie sagen, ja, mir hat manches im Leben gemangelt. Vielleicht an äußerem Reichtum. Vielleicht an der Entfaltung der Möglichkeiten, die es hätte geben können, wenn die Umstände so gewesen wären, wenn meine Eltern mich gefördert hätten, wenn dies oder jenes anders gewesen wäre. Ich habe manches vermisst an Zuneigung, an Trost, an Liebe. Ja, aber Jesus war größer. Jesus hat das aufgewogen. Und in Jesus habe ich einen Trost, einen Halt, eine Erfüllung gefunden, die weit über die Erfüllung menschlicher Bedürfnisse hinausging. Jesus kümmert der knurrende Magen. Jesus hat im Blick, was wir alles brauchen, wenn wir den Vater und das tägliche Brot anrufen. Jesus lehrt uns zu danken und so den Blick auf den Gaben der Geber, den Geber der Gaben zu werfen. Jesus führt uns zusammen als Kumpanen, die wir das Leben teilen. Und damit sind wir in der Mitte all dieser Dinge. Du Menschenkind, der lebendige Gott ist bereit, sich dir zu schenken, Brot des Lebens für Zeit und Ewigkeit. Amen.